Vielleicht noch ein Wort zu der Evangelisation. Ich freue mich total, dass die stattfinden darf, diese Evangelisation von mit Ulrich Berzani. Einfach aus dem Grund, weil ich den Eindruck habe, dass diese Art von Veranstaltungen oder Evangelisationen viel zu wenig gemacht werden. Ich war gerade in Deutschland auch vor ein paar Wochen bei einer großen Evangelisation dabei und es ist wichtig, wenn wir rausgingen. Die Gemeinden sind viel zu wenig sichtbar draußen. Und es ist wichtig, dass wir auch rauskommen und dass wir Leute einladen, auch für so Evangelisationen, da mutig sind, Leute mitzunehmen. Natürlich braucht es das Vertrauen, natürlich braucht es, dass wir Leute mitnehmen dorthin. Man kann nicht klar sagen, da ist eine Veranstaltung, geht es hin, das ist schon klar. Aber wenn man dann Leute mitnimmt und einladen dazu, die Leute lassen sich schon einladen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir da echt auch mutig sind und das deren, weil die Frage ist, wo sonst können Menschen noch zum Glauben an Jesus finden, wenn nicht in so einer Gemeinschaft da, unter anderem, natürlich gibt es andere Wege auch, aber schon unter anderem auch bei so Veranstaltungen. Das gleiche gilt für den Jugendtag genauso. Wir haben beim Jugendtag 3, 4, manchmal vielleicht sogar 500 junge Menschen aus ganz Österreich. Viele von denen kennen Jesus nicht. Das ist eine Evangelisationsveranstaltung in Wahrheit. Und es ist so wichtig, dass wir die Sachen auch weitermachen und da wirklich auch groß dafür einladen und auch dafür beten, dass da wirklich Menschen auch zum Glauben finden. Ich möchte euch aus Psalm 27 ein paar Verse vorlesen. Und zwar die ersten 4 Verse. Und da schreibt David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Ein mächtiges Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie nicht mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn, sagt er dann: Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Den Vers kennt man vielleicht, ist ein bekannter Vers, den man immer wieder mal vielleicht irgendwo liest. Und der ist eigentlich auch das, was mich immer wieder anspricht in diesem Psalm, wo David sagt: Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Jetzt gibt es aber keinen Tempel noch zu der Zeit, wo der David das schreibt. Aber er weiß, dass dieser Tempel kommen wird und es ist ja dieser Ausdruck immer von dieser Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es letztendlich auch in diesem Psalm. Wenn man so ein bisschen das Drumherum sich hereinlässt, merkt man, König David ist in großer Bedrängnis. Das drückt er ja auch in diesem Psalm aus. Wir merken, Menschen trachten ihm nach dem Leben. Ein mächtiges Heer, sagt er, hat ihn umzingelt. Und er schreibt dann ja: Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Er ist immer wieder Gefahren ausgesetzt. Wir wissen das aus seiner Lebensgeschichte. Er versteckt sich immer wieder und muss davonlaufen in Wahrheit, immer wieder von Menschen, die ihm nach dem Leben trachten. Und darum geht es auch ein bisschen in diesem Psalm natürlich. Aber er ist da zuversichtlich und er weiß, dass Gott bei ihm ist. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die wenigsten von uns in so einer Situation sind wie der David, weil man sich in irgendeiner Höhle verstecken muss, weil uns Menschen nach dem Leben trachten oder weil uns ein Heer umzingelt, das uns irgendwie vernichten will. Ich hoffe nicht, dass es uns so geht. Aber wir merken, auch in unserem Leben gibt es manchmal Dinge, die uns beschäftigen. Gibt es Dinge, die uns manchmal Angst machen. Es gibt Dinge, die uns Sorgen machen. Es gibt Dinge, die unsere Zuversicht so ein bisschen ins Wanken bringt. Überhaupt, wenn man dann so in den Medien verfolgt, was sie in den letzten 1-2 Tagen so tut, Stichwort Amerika und andere Dinge, da merken wir auch, die Zuversicht, die kommt uns ein bisschen abhanden, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut. Und man könnte sich schon, wenn man wollte, Sorgen machen. Wollen wir natürlich nicht, soll man auch nicht, aber es gäbe genug Gründe dafür. Der Standard hat ja mal geschrieben, eine österreichische Tageszeitung, hat noch am 25. Dezember vom letzten Jahr einen Artikel geschrieben mit der Überschrift ein Plädoyer für die Zuversicht. Plädoyer für die Zuversicht. Und da heißt es in diesem Artikel, Gründe zu finden, warum die Welt schlecht ist, ist derzeit nicht schwer. In der Ukraine und im Nahen Osten toben blutige Kriege. In den USA wurde kürzlich ein Sexist, Rechtspopulist und verurteilter Straftäter, der es mit der Wahrheit alles andere als genau nimmt, in das wichtigste politische Amt gewählt. Und neue Studien legen nahe, dass einige Gebiete der Erde bis 2060 sogar um 3 Grad heißer werden könnte. Diese kurze Liste zeigt schon, die Weltlage ist recht düster. Kein Wunder also, dass viele Menschen nicht gerade positiv in die Zukunft blicken, wie Meinungsumfragen regelmäßig offenbaren. Bereits unter jungen Menschen greift die Perspektivlosigkeit um sich. Kaum jemand glaubt mehr, dass es ihm einmal besser gehen wird als seinen Eltern. Die Zuversicht ist in der Krise. So heißt es da in diesem Artikel vom Standard. Die Zuversicht ist in der Krise. Wie steht es mit unserer persönlichen Zuversicht? Ist natürlich schon klar, wenn man so ein bisschen in die Welt hinausschaut, möchte man meinen, ja, stimmt, hat der Standard wahrscheinlich recht. Und es gibt genug Gründe, um die Zuversicht an den Nagel zu hängen. Wir merken aber, dass wir gar nicht einmal weit in die Welt hinausschauen müssen. Wir merken, dass es oft auch in unseren eigenen vier Wänden immer wieder Dinge gibt, wo wir merken, dass unsere Zuversicht in die Krise kommt. Ob das jetzt gesundheitliche Probleme sind, ob das Zukunftsängste sind, ob das Probleme in der Beziehung, in der Ehe sind, ob das unsere Kinder sind oder die Kinder unserer Gemeinden sind, was auch immer, wir merken, auch in unserem Leben gibt es natürlich immer wieder genug Gründe, wo wir sagen können, ja, auch unsere persönliche Zuversicht ist manchmal in der Krise. Da gibt es ein Institut für Dermoskopie in Deutschland, in der Nähe von Konstanz am Bodensee. Die stellen den Deutschen seit 1963 regelmäßig eine bestimmte Frage. Und die Frage heißt, wir haben ein paar ehemalige Deutsche da bei uns, gell? Wisst ihr, wie die Frage heißt? Na, wisst ihr, glaube ich nicht, gell? Die Frage heißt, würden Sie sagen, wir leben heute alles in allem in einer glücklichen Zeit oder haben Sie das Gefühl, dass wir ziemliche schwierige Zeiten durchmachen? Und aktuell empfinden nur 16% die Zeitläufe als glücklich, aber 72% als schwierig. Und da schreibt dieses Institut, es ist ein Absturz auf den schlechtesten Wert, der je gemessen wurde. Noch länger fragt dieses Institut, ob die Deutschen mit Hoffnung auf das neue Jahr schauen und aktuell sagen, dass von sich nur 28%, das ist der niedrigste Wert, sagen sie, seit 1950. Schon interessant, wo man denkt, dass wir eigentlich in einer ganz anderen Zeit leben wie noch zu 1950, oder? Und dass uns eigentlich ja gut geht, aber trotzdem merken wir, die Hoffnung, die Zuversicht, die Perspektive ist schlechter dran als noch vor über 50, vor 70 Jahren. Ich komme da immer wieder mal in anderen Gemeinden zum Predigen zum Beispiel oder bin viel unterwegs gewesen, auch die letzten Wochen, Monate wieder und auch im letzten Jahr schon und da merke ich, das Thema der Hoffnung beschäftigt uns. Egal, wo ich hinkomme, meistens ist das Thema der Hoffnung so das Thema für die Veranstaltung, für den Gottesdienst. Das ist interessant. Bücher kommen raus über das Thema. Ich wollte selber auch wieder ein Buch schreiben über das Thema, aber es gibt ja schon so viel über das Thema. Kann man einen anderen Titel suchen. Aber es hat Gründe, warum das so viele Bücher gibt oder warum das so viele Gemeinden, warum das so viele Prediger, warum das so viele Veranstaltungen sich um dieses Thema kreisen. Weil es uns beschäftigt. Und die Frage, das, was wir merken in dieser Situation, da leben wir manchmal so in einer Spannung, weil wir merken, wir wissen zwar, als Christen haben wir zwar ja diese Zuversicht und diese Perspektive und diese Hoffnung, gleichzeitig merken wir, gibt es Umstände, wo auch unsere persönliche Hoffnung und Zuversicht manchmal ein bisschen in die Krise kommt und wir merken, da ist es immer wieder so ein Spannungsfeld. Einerseits diese Zuversicht, diese Hoffnung auf Christus, andererseits die Realität, die uns beschäftigt. Und manchmal fällt es uns schwer, das eine mit dem anderen zu verbinden. Und mit so einer Krise ist es, oder mit so einer Spannung, die wir auch immer wieder im Leben erfahren, merken wir, gibt es ja in Wahrheit nur zwei Reaktionen, wenn sowas auftritt, so eine Spannung, so eine Krise. Entweder sie bringt uns näher an Gottes Herz, was ja wünschenswert wäre, oder sie stehen oft auch zwischen uns und Gott, zwischen mir und Gott. Es gibt auch Krisen, es gibt auch Dinge in unserem Leben, die stehen manchmal zwischen uns und Gott, weil wir nicht verstehen, warum Gott Dinge zulässt, warum lässt Dinge in unserem Leben manchmal geschehen. Und weil wir manchmal in diesen Zweifel hineinkommen und weil manchmal die Umstände uns so überwältigen, dass diese Überwältigung manchmal auch zwischen uns und Gott stehen und wir gar nicht mehr zu Gott durchdringen oder Gott zu uns nicht mehr durchdringen kann. Und diese Herausforderungen stehen dann zwischen uns und Gott, wenn wir, würde jetzt einmal behaupten, in erster Linie davon ausgehen, dass Gott ja unsere Lebensumstände immer verbessern muss. Das ist ja etwas, mit dem beschäftigen wir uns ja immer wieder. Und ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich immer wieder habe mit Menschen, die daran zerbrechen, wenn Gott ihre Gebete nicht erhört, gerade wenn es zum Beispiel um Gesundheit und umgeht. Und wir merken, oft kommen wir ja in die Gemeinschaft zu Gott in der Hoffnung, dass Gott unsere Lebensumstände verbessert. Bin ja auch so einer. Ich bin ja auch so gestrickt in der Regel, dass ich oft zu Gott komme und die Gemeinschaft mit Gott suche, weil ich mir wünsche, dass Gott meine Lebensumstände lebenswerter macht. Und ich merke oft, wenn ich mich da reflektiere und vor allem mein Gebetsleben reflektiere, merke ich eigentlich, dass ich viel mehr oft mit Gott in einer Art Zweckgemeinschaft lebe, als in einer Liebesbeziehung. Und wenn du selber dein Gebetsleben ein bisschen reflektierst, unser Gebetsleben offenbart ja sehr oft unsere Beziehung zu Gott, wie die ausschaut und auf was sie gründet. Und sehr oft merke ich, in meinem Gebetsleben bete ich sehr oft darum, dass Gott mein Leben lebenswerter macht, dass er meine Umstände verbessert, dass ich noch besser oder mehr vertrauen kann, dass ich einfach leichter durchs Leben komme und. Das kennen wir ja alle. Hat ja seine bestimmte Berechtigung. Aber wenn wir immer nur die Gemeinschaft mit Gott suchen, damit er unsere Lebensumstände besser macht, leichter macht, einfacher macht, dann lebe ich eigentlich viel mehr in einer Art Zweckgemeinschaft mit Gott als in einer Liebesbeziehung. Und ob ich jetzt in einer Liebesbeziehung oder in einer Zweckgemeinschaft lebe, offenbart sehr oft eben unser Gebetsleben. In der Liebesbeziehung heißt es ja, ich suche die Gemeinschaft mit dem Gegenüber, mit Christus, einfach nur um der Gemeinschaft willen. Nicht damit mein Gegenüber etwas für mich tut, obwohl das dazugehören mag. Das kennen wir aus Freundschaften, das kennen wir in der Ehe, das kennen wir aus Beziehungen mit Kollegen und. Wenn eine Freundschaft oder vor allem eine Liebesbeziehung, ja nur daraus besteht, dass ich die Gemeinschaft mit dem anderen oder mit der anderen suche, nur damit das Gegenüber etwas für mich tut. Das wäre zumindest, was unsere Ehe betrifft, eine Katastrophe. Obwohl das natürlich dazugehört. Aber es kann nicht vorrangig sein. Und daher dürfen wir uns auch manchmal, so wie David vielleicht, fragen, wo liegt unser Schwerpunkt in der Gemeinschaft mit Jesus Christus? Worin liegt unser Schwerpunkt? Beten wir, suchen wir die Gemeinschaft, dass Gott eben unsere Umstände verändert? Ja, natürlich auch. Aber suchen wir auch die Gemeinschaft mit Jesus Christus einfach nur um der Gemeinschaft willen? Und da merke ich, tue ich persönlich mir manchmal schwer. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und da ist mir dieses Gebet Davids immer wieder ein großes Vorbild. David hätte ja allen Grund gehabt, einfach zu Gott zu kommen, ihn zu bitten, dass er einfach sein Leben erleichtert. Er war wirklich in einer schwierigen Situation. Und natürlich ist es zu verstehen, wenn man dann rausschreit zu Gott, so wie David es auch immer wieder gemacht hat, und gesagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg von mir? Tag und Nacht schrei raus und du antwortest nicht. Ich leide unter schlaflosen Nächte und du hörst mich nicht. Psalm 22 lesen wir das zum Beispiel und viele andere Psalmen. Aber wo David rausschreit zu Gott, aber oftmals auch keine Antwort bekommt. Das ist ja spannend, wenn man merkt, wie oft Menschen der Bibel zu Gott rausrufen, aber in Wahrheit keine Antwort bekommen. In Wahrheit ihre Lebensumstände nicht unmittelbar verbessert werden. Aber David macht es hier in diesem Psalm nicht, sondern er betet eben, und das gefällt mir so, weil es eigentlich seine Herzenssehnsucht ausdrückt. Wenn er sagt, ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein. Nicht erst, wenn ich gestorben bin, sondern solange ich lebe, sehne ich mich, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Wenn wir über das Thema Zukunft sprechen, Hoffnung, Perspektive, Zuversicht, all diese Dinge, merken wir, viele Menschen sind rastlos. Und da zähle ich mir auf dazu. Ich bin auch eher ein rastloser Mensch. Und es fällt uns manchmal schwer, in den Umständen des Alltags still zu werden, ruhig zu werden und Gott zu vertrauen. Und was interessant ist, ich bin ja immer davon ausgegangen, und manchmal tue ich es vielleicht immer noch, dass ich nur dann still werden kann, wirklich still werden kann, wenn Gott meine Lebensumstände entsprechend gestaltet. Dann kann ich zur Ruhe kommen. Dann kann ich bei Gott still werden. Dann kann ich Gott vertrauen. Aber ich muss erkennen, dass die Stille in letztendlich, von der auch David hier spricht, dieses Ankommen bei Gott, dieses Ruhen im Vertrauen und in der Fürsorge Gottes, dass diese Stille nicht in den Umständen liegt, sondern letztendlich nur in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Denn nur wenn ich im Haus des Herrn, so wie es David ausdrückt, in dieser Gemeinschaft, in der Gegenwart Gottes bin, dann kann ich auch lernen, still zu werden. Und dazu braucht es manchmal eben diese bestimmten Zeiten, diese Auszeiten, diese stille Zeiten, darum nennen wir es vielleicht eine stille Zeit, wo wir wirklich einmal bei Gott zur Ruhe kommen können. Ich tue mir da manchmal nicht leicht. Ich muss manchmal raus, so wie heute auch auf dem Berg rauf, alleine irgendwo auf dem Gipfel oben sein, da kann ich dann mal so richtig zur Ruhe kommen. Einfach mal sitzen, die Bergwelt bestaunen und einfach nur Gott Danke sagen. Meine Frau schafft das auch untertags daheim, sie muss da nicht unbedingt auf den Gipfel hoch. Ich merke, ich bin gern beschäftigt, zum Leid meiner Frau manchmal. Aber es geht immer um dieses Momente finden, wo wir in diese Stille mit Gott hineinkommen können und Ruhe finden dürfen, einfach in der Gemeinschaft bei Gott. Ich muss mich selber immer wieder mal fragen, selbstkritisch fragen, warum suche ich eigentlich Jesus? Wozu? Und eigentlich möchte ich, so wie David, lernen, Jesus viel mehr suchen, einfach nur um der Gemeinschaft willen. Einfach nur um der Gemeinschaft willen. Weil ich weiß, dass ich dort dann letztendlich auch zur Ruhe kommen kann. Jesus gibt uns ja ein schönes Beispiel, wenn wir im Lukas 10 lesen, die Geschichte über Maria und Martha, wo Jesus zu Besuch kommt. Und die Martha so beschäftigt war mit lauter guten Dingen. Wir sind ja auch gern beschäftigt, überhaupt in der Gemeinde oder als Gemeindemitglieder oder als Christen sind wir gerne für Jesus beschäftigt. Ja? Und wir tun gerne gute Dinge für Jesus. Das hat die Martha auch gemacht. Sie hat alles Gutes und Richtiges gemacht für Jesus. Und dann beschwert sie sich natürlich, warum dass ihre Schwester Maria nur einfach so da sitzt und nichts tut. Und Jesus sagt dann zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Ja, da sage ich, das kenne ich. Ich sorge mir auch oft um viele Kleinigkeiten. Aber im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig, sagt er. Und dann sagt er, Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Spannend ist ja, dass er nicht sagt, was das Richtige ist. Jesus geht ja nicht wirklich darauf ein. Was ist eigentlich das Richtige, was sie erwählt hat? Die Maria, wenn sie einfach nur da sitzt. Die Maria kocht Kaffee, backt einen Kuchen, räumt die Küche zusammen, schaut, dass alles sauber ist, macht alles gut für ihren Herrn, jetzt wo er schon da ist, zu Besuch, und macht alles für Jesus. Und trotzdem ist es die Maria, die in Wahrheit nichts tut, die eine, wo Jesus sagt, und sie hat das Richtige gemacht. Was war das Richtige? Was man der Maria nicht nehmen konnte. Letztendlich das Nichtstun. Das Nichtstun und einfach nur bei den Füßen Jesus zu sitzen und zuhören. Und dann merken wir, das fällt uns manchmal schwer. Mir fällt es manchmal schwer. Einfach nur sitzen, ruhig sein und auf Jesus hören. Heute ist mir wieder ein bisschen gelungen. Aber es gelingt mir nicht immer. Aber ich weiß, dass es eigentlich notwendig ist, immer wieder notwendig ist, genau diese Stille bei Gott auch zu suchen. Im Psalm 42 heißt es ja so schön, wo der Psalmist schreibt, im Psalm 42, Vers 2, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Das Problem ist ja oft nicht, dass wir die Stille nicht finden, weil die würden wir schon finden. Das Problem ist, dass ich merke, ich habe manchmal gar nicht so diese Sehnsucht danach. Die Sehnsucht fehlt mir manchmal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob wir wirklich sagen können, wir haben eine Sehnsucht nach Gott, nach Jesus. Gott hat eine Sehnsucht nach uns, das ist klar. Aber haben wir auch eine Sehnsucht nach Jesus? Und da muss ich ehrlich sagen, da muss ich oft viel mehr wieder dafür beten, für eine Sehnsucht für Jesus, um in diese Stille hineinzukommen. Die fehlt mir manchmal, weil man eben so beschäftigt ist. Ich bin auch beschäftigt, jeden Tag fast, mit lauter guten Dingen für Jesus. Ja, heute Abend fängt wieder eine neue Freizeit an, morgen gehen wir wieder Skifahren mit den Gästen, wir reden über Jesus, wir kochen für die Gäste und am Tauernhof. Alles super, alles gut für die Menschen und natürlich in erster Linie für Gott. Aber hat man damit automatisch Sehnsucht nach Jesus? Ja, wo unsere Kinder noch klein waren, die Ronja, hat es immer geliebt, so mit Tieren, alles was mit Viecher zu tun gehabt hat, das hat unsere Ronja natürlich immer geliebt. Und ich weiß nicht mal, wie alt das sie war, da haben wir mal über afrikanische Gnus geredet. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das gekommen sind. Aber sie wollte wissen, was ein Gnu ist. Und in Zeiten wie diesen nichts leichter. Man schaut einfach ins Internet, oder? Und schaut einmal ein paar Videos an, um der kleinen Tochter zu zeigen, weiß ich vielleicht 5 oder 6, ich weiß es nicht mehr, was ein Gnu ist. Und dann hat man so ein Video gesehen, das war ganz interessant, da hat es so einen Sprecher gegeben und der hat das ein bisschen gefilmt, wo, keine Ahnung, hunderte oder tausende so Kühe, so Gnus durch die afrikanische Wüste gezogen sind und der Sprecher hat das ein bisschen erklärt, dass die ja, glaube 2-3 Wochen mindestens oder so ohne Wasser auch auskommen, ja, so schauen sie auch aus, dementsprechend mager und so weiter, aber dann sind sie da durchgezogen und dann hat man gesehen, sind sie zu so einem Fluss gekommen und da haben sie über so ein Ding runtergemessen ins Flussbeet und da hast du gesehen, die haben sich alle runtergestürzt da, die haben wahrscheinlich genau gewusst, wo das Wasser ist, sind da runter, hunderte, tausende, einer nach dem anderen und haben sich gegenseitig eingedrängt in das Wasser, aber es hat nicht lange gedauert und das war der Moment, wo ich dann denke, hätte ich vielleicht vorher das Video anschauen sollen, bevor das ist meiner Tochter zeigt. Die Ronja hat immer Tiere geliebt, was sie gehasst hat, war, wenn ein anderes Tier das andere gefressen hat, das hat sie nicht so lernen mögen. Aber Afrika, dreckiger Fluss und so weiter, Krokodile, gell? Hat nicht lange gedauert, ist das erste Krokodil rausgeschossen, hat ein Gnu gepackt am Hals, hat es eingezogen ins Wasser und weg war es. Und dann hat man gesehen, wie alle anderen rausgesprungen sind aus dem Wasser, weg von der Gefahr, aber es hat nur einen kurzen Moment gedauert, zack, sind sie wieder alle rein. Das nächste Krokodil ist gekommen, hat das nächste geschnappt, sind sie wieder alle raus, bis auf das eine natürlich, und wieder eine und wieder raus. Das ist die ganze Zeit so dahingegangen. Irgendwann habe ich dann auch dran müssen, da war es gar nicht mehr da. Aber das war interessant. Und da ist mir das so gekommen. Das ist ein Wahnsinn. Die wissen genau um der Gefahr, was da drinnen lauert. Sie riskieren ihr Leben nur, um zum Wasser zu kommen. Und ich weiß noch, wo ich mir damals so ein bisschen gefragt habe, und was bin ich bereit zu geben, loszulassen, zu tun, einfach nur, um bei der Stille, um bei der Quelle des lebendigen Wassers zu sein. Bei Jesus Christus. Das hat mich nicht mehr loslassen, so dieses Bild. Das weiß ich noch, genau wie das ausgeschaut hat. Und immer wieder muss ich mal daran denken und sagen, ja, und was bin ich bereit? Ich muss mein Leben nicht riskieren. Aber es gibt Dinge, wo ich merke, die sind mir oft wichtiger, als wir bei der Quelle des Lebens anzukommen, still zu sein. Weil mir manchmal dieser Durst fehlt, diese Sehnsucht, das ist ja bei uns so, wir sind natürlich happy, weil wir halt in einer Breite, in einem Land leben, wo man einen echten Durst nicht wirklich kennt. Natürlich, wenn ich mal stundenlang am Berg unterwegs bin, wäre ich auch durstig, aber das ist noch lange nicht so ein Durst, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Wir haben es ja überall. Wir können nur in Wasserhahn auftragen. In Afrika war das ein bisschen anders, wo wir im Herbst waren. Da hat es schon mal geheißen, heute gibt es ja mal kein Wasser, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Da haben wir halt irgendwo hinfahren müssen, unser Wasser kaufen müssen. Aber es war dann auch wieder so, hast du wieder wo hinfahren können, hast du Wasser kaufen können. Das ist ja bei uns, wir kennen ja so einen echten Durst in Wahrheit gar nicht oder echten Hunger. Weil wir ja wurscht, was für die Bedürfnisse uns an jeder Ecke holen können. Du brauchst nur dorthin fahren, du brauchst nur da was bestellen, du brauchst nur das Internet aufmachen, du brauchst nur da reinschauen. Wurscht, was für Bedürfnis du hast, du kannst es in Wahrheit beinahe kostenlos alles zu jeder Zeit gönnen. Und darum kennen wir oft ja so eine richtige Sehnsucht nach etwas oder so einen richtigen Durst oder Hunger nach etwas oft gar nicht mehr so richtig. Und manchmal habe ich den Eindruck, im geistlichen Leben geht es uns nicht anders. Wir sind so übersättigt manchmal mit lauter guten geistlichen Dingen. Wir haben das Vorrecht, ich weiß nicht, wie viele Bibeln das ich daheim habe. Es gibt Länder, die haben keine Bibeln oder Leute, die haben keine Bibeln. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Bibeln da haben. Und einmal lese ich in der, einmal lese ich in der, manche haben gar keine Bibel. Dann, wenn man keine Bibel lesen will, dann hört man sich vielleicht eine Predigt da im Internet. Wenn man in den Gottesdienst kommen will, dann hört man sich irgendwann einmal einen Podcast an oder schaut sich dort an. Wir haben so viel gutes Angebot. Und ob das jetzt über die Medien sind, ob das in der eigenen Gemeinde ist, ob das in unserer Region ist, ist wurscht was. Wir sind eigentlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, vom Geistlichen her, rein theoretisch völlig übersättigt. Das merkt man ja auch darin, weil die Gemeinden, die was wirklich wachsen, sind ja nicht Gemeinden, die es in Europa gibt oder in Amerika, sondern in die Länder, wo es Christentum verboten ist. Und da, wo es verboten ist und Leben kostet, wenn du dich als Christ äußerst, da wachsen die christlichen Gemeinden. Warum? Weil sie Hunger und Durst haben nach dem Wort Gottes. Weil sie Hunger und Durst haben nach diesem Leben. Und das fehlt uns manchmal. Und ich bin ehrlich gesagt schon fast mehr dabei, dass ich nicht immer dafür bete, dass Gott mir meine Sehnsüchte stillt, sondern dass er mir viel mehr wieder Sehnsucht gibt für Jesus. Wir wollen immer, dass Gott unsere Sehnsüchte stillt. Das macht er auch hin und wieder. Aber vielleicht sollte man mal wieder mehr dafür anfangen zu beten, dass wir wieder größere Sehnsucht für Jesus überhaupt bekommen. In unserer übersättigten Welt. Es ist natürlich gut, natürlich beten wir jetzt nicht dafür, dass es uns schlechter geht übermorgen und dass wir gar nicht verfolgt werden und so weiter. Brauchen wir alles nicht. Das ist ganz klar, das wollen wir auch nicht. Wir sind dankbar, dass es uns so gut geht. Wir sind dankbar, dass wir so in so einem reichen Land auch leben dürfen, dass es uns selber auch mehr oder weniger gut geht. Aber wie gesagt, manchmal fehlt uns daher vielleicht auch diese tiefe Sehnsucht. Und ich glaube, um diese tiefe Sehnsucht nach Jesus wieder mehr zu bekommen, ist es eben manchmal notwendig, so auch wie die Maria, sich Zeit zu nehmen für Jesus. Um einfach die Gemeinschaft mit Gott zu genießen, mit Jesus zu genießen. Einfach nur so, einfach nur so. Und es braucht diese Stille, es braucht diese Zeit, auch immer wieder, dass wir uns auch wieder ein bisschen mehr, ich würde mal so ausdrücken, sich auf das Wesentliche besinnt. Wir sind so beschäftigt mit vielen wichtigen Dingen. Aber ich glaube, wir müssen wieder mehr lernen, unterscheiden zwischen wesentlich und wichtig. Wichtig ist bald einmal was, aber nicht alles ist wesentlich. Und manchmal muss man vielleicht wieder ein bisschen unterscheiden, was jetzt wichtig ist oder was vielleicht sogar wesentlich ist. Und das Wesentliche meiner Meinung ist, und das kenne ich natürlich in meinem Leben, ist immer wieder diese Zweisamkeit mit Jesus zu suchen, diese Qualitätszeit mit Jesus zu suchen, diese Stille mit Jesus zu suchen. Ich erzähle manchmal gerne das Beispiel mit unserer Ehe zu Hause. Jetzt sind wir auch schon bald 29 Jahre verheiratet und leben seitdem eigentlich im gleichen Haushalt, haben ein Haus und ein Haus gebaut und das Haus ist offen, das Wohnzimmer, Küche, das ist alles so ein bisschen offen, dann geht die, im Wohnzimmer die Stirn auf, so eine Holzstirn auf und dann sind die Zimmer oben und das ist, wir haben das alles genossen, wir genießen es nach wie vor, weil wenn irgendwer oben ist und einer unten, man nimmt es irgendwie wahr und das, uns taugt das, das ist irgendwie gut, dass man alle so in einem Raum ist, mehr oder weniger. Also wenn einer von uns unten ist und der andere oben, man hört sie, man kann sogar kommunizieren, man ruft einmal was auf, was weiß ich, und dann kommt wieder Antwort zurück. Und man merkt, aha, da ist irgendwie Kommunikation, wir sind alle im gleichen Haus und es passt. Alles in Ordnung. Und da merke ich oft, boah, wenn unsere Ehe zum Beispiel jetzt nach so vielen Jahren nur aus dem bestehen würde, dass wir zwar wissen, wir sind im gleichen Haus, irgendwo, irgendwie, wir können sogar irgendwie kommunizieren, weil wir uns eh hören, weil das Haus so gebaut ist. Wenn unsere Beziehung nur auf das gründen würde, wäre eine Katastrophe. Wir brauchen die Zeit, dass wir uns manchmal hinsetzen, dass wir manchmal ausgingen, dass wir uns irgendwo mal auf ein Essen gingen oder diese Qualitätszeit, wo wir sagen, jetzt wollen wir einfach mal nur Zeit für uns, um diese Dates, wie wir es gerne nennen, auch immer noch nach 29 Jahren haben wir Dates, und einfach mal auf der Couch sitzen oder einfach uns nochmal anschauen können, hören können, fühlen können, riechen können, spüren können und einfach mal wahrnehmen können. Wir brauchen die Zeit, wir haben sehr viel zu wenig, aber wir wissen, wir brauchen diese Zeit. Diese Qualitätszeit miteinander. Und so brauche ich es aber auch mit Jesus. Es ist ja manchmal auch zum Leid, sage ich jetzt einmal, ein bisschen die Fackelträgerbotschaft, ist aber nicht nur die Fackelträgerbotschaft, dass wir ja meinen, jetzt, wo wir mit Christus unterwegs sind, und ich bin in Christus und Christus in mir, und es ist eh alles super, dann ist es eigentlich wurscht, was ich tue, ob ich jetzt eine Skitour gehe oder Radl fahren gehe oder arbeiten gehe. Ich bin sowieso in Christus und Christus in mir, und das genügt. Das stimmt zwar theologisch, ist zwar richtig jetzt biblisch gesehen, aber auch da gilt eigentlich wieder, wenn ich jetzt nur das im Gedanken so festhalte, dass das ja so ist, dass Christus ja eh in mir ist und ich in Christus und kann dann einfach in meinen Tag reingehen und tue, was ich will, weil Christus eh bei mir ist und ich in Christus. Das ist zwar super, aber das ist noch lange keine Qualitätszeit mit Jesus. Es ist ein Unterschied, ob ich Zeit verbringe mit Jesus oder Qualitätszeit verbringe mit Jesus. Und ich merke, auch in meinem Leben, ist ich immer wieder auf das Wesentliche zu besinnen, braucht es diese Qualitätszeit. Wo ich einfach nur einmal in der Gemeinschaft Jesu ankomme, still werde, Ruhe finde und einfach nur die Gemeinschaft Jesu genieße. Merkt es natürlich allen vorhin auch in meinem Dienst, am Dauernhof zum Beispiel oder auch darüber hinaus. Ich merke oft, leider, wenn ich diese stille Zeit mit Jesus nicht genug suche, dann habe ich in Wahrheit nichts zu geben. Dann kann ich noch so vorbereiten, dann kann ich noch so gute Dinge für Jesus tun, aber in Wahrheit habe ich nichts zu geben. Und dann merke ich, ich brauche diese Zeit. Ich brauche diese Zeit und ich will diese Zeit auch mit Jesus in der Stille. In dieser Gemeinschaft. Nicht nur, dass Gott dauernd was für mich tut, sondern einfach nur um Jesu Willen. Und vielleicht machen wir uns darüber Gedanken, die kommende Woche. Und beten auch dafür, dass Gott uns das erzeugt. Wie können wir, wie kann ich, auch im Alltag, aus dem Alltag heraus, immer wieder in diese stille Zeit mit Jesus hineinkommen, diese Qualitätszeit mit Jesus. In dem ganzen Geschehen, in dem ganzen Trubel, was unser Leben manchmal ausmacht, aber trotzdem diese Qualitätszeit mit Jesus suchen. Ich möchte mit einem kleinen Gedicht, würde man sagen, schließen, mit der Überschrift Zurück zu Jesus allein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du bei den Füßen Jesus sitzen oder in einer Weise wandeln sollst, die seiner Berufung Ehre macht, den Kampf kämpfen oder den Lauf mit Fleiß laufen sollst, dann ist es an der Zeit für Jesus allein. Wenn du dich nicht mehr an die 22 guten Eigenschaften eines guten Ehepartners oder an die 7 Schritte, wie man bei Vorgesetzten Anklang findet, an die 8 Dinge, die man tun soll, wenn man besorgt ist, oder an die 9 Arten der Liebe dich erinnern kannst, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn sich der Beweis von Autorität beschränkt auf sie sagen und sie sagen, glaube einfach, vertraue und lass los und lass Gott, und sie sagen, liebe andere, freue dich, erhalte den Frieden und bete, und du nicht einmal weißt, wer sie sind, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn ein Pastor sagt, höre das Wort, lies das Wort, unterstreiche das Wort, studiere das Wort, meditiere das Wort, und du hast dich inmitten von Levitikus oder der Offenbarung verirrt und Jeremia ist dir einfach viel zu lang, dann ist es Zeit für Jesus allein. Und wenn du von anderen Zeugnissen hörst, wie sie Tote auferwecken, die ganze Nacht beten, 40 Tage lang fasten, Tausende zum Herrn führen und die ganze Bibel auswendig lernen, und du hörst es von jemandem, der selbst nichts von all dem getan oder erlebt hat, aber es von dir erwartet, dann ist es Zeit für Jesus allein. Und du hörst, hab Vertrauen, arbeite hart, tue Buße, überwinde, gib, leide, opfere, evangelisiere, mach zu Jüngern, warte auf ihn, wandle in ihm, nimm dein Kreuz auf dich, halte fest, bete, und du fühlst dich in 10 verschiedenen Richtungen völlig hin und her gerissen, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du gerade nicht weißt, ob du Geschirr spülen, Wäsche waschen, stille Zeit, Windeln wechseln, Rasen mähen oder ein Buch lesen sollst, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du dein Auto vom Fußball zum Handball, vom Handball zum Volleyball, vom Volleyball zum Basketball und vom Basketball zum Softball fährst und du plötzlich erkennst, die Straße ist dein Zuhause, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du Übergewicht hast und Freunde dir empfehlen, zu joggen, Rad zu fahren, schwimmen, Gewicht heben, Trampolin springen, Marathon, Triathlon, Biathlon und du allein beim Gedanken daran schon keine Luft mehr bekommst, dann ist es Zeit für Jesus allein. Es ist Zeit, seinen Auftrag von unseren Ansprüchen zu trennen. Es ist Zeit, auf sein Wort zu hören. Es ist Zeit, zu vereinfachen. Es ist Zeit für einen Schritt nach dem anderen. Es ist Zeit, über Lilien und Vögel zu staunen. Es ist Zeit für einen stillen Platz mit Jesus allein. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns diesen stillen Platz immer wieder auch suchen. Beten wir noch miteinander. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder große, große Sehnsucht hast nach uns. Und mein Gebet ist es, Herr Jesus, dass du auch wieder neue Sehnsucht entfachst in uns, in unser Leben. Dass wir immer uns wieder aufmachen in diese Stille mit dir. Und dass wir so wie David auch sagen können, das ist wirklich das, nach dem wir uns sehnen. Und in Wahrheit die einzige Bitte, die uns bleibt, dass wir ruhig werden in dir, Herr Jesus, Gemeinschaft mit dir suchen und dass wir still sein dürfen in der Gemeinschaft mit dir, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass wir auch in der Geschäftigkeit unseres Lebens lernen dürfen, immer wieder auch diese Qualitätszeit mit dir zu finden. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.